ARD Sounds.
Welche Gefühle kommen bei euch hoch, wenn ihr an Clowns denkt? Habt ihr euch als Kinder vor den roten Nasen und der weißen Schminke eher gegruselt? Oder konntet ihr euch vor Lachen nicht mehr auf euren Plätzen halten? Ich war da ja immer etwas hin und her gerissen. Faszination, Angst und Freude, so würde ich meine Gefühle beschreiben. Katrin begegnet einem Clown an einem total unerwarteten Ort und ahnt nicht, dass dieser Moment ihr Leben verändern wird.
Und ich saß draußen auf dem Fußboden im Flur von der Kinderklinik Ulm und wusste ja nicht, was passiert jetzt.
Katrin ist in der Kinderklinik, weil ihr kleiner Sohn krank ist. Als sie vor dem Untersuchungsraum besorgt auf ihn wartet, setzt sich plötzlich ein unbekannter Mann neben sie. Und es sind nicht nur seine Worte, die ihr wieder Zuversicht geben und ihr am Ende sogar einen neuen Beruf schenken, sondern es ist seine Berührung und eine kleine Geste.
Und hat mir diese Tulpe gegeben, hat dann seine Hand auf meine Hand gelegt und hat gesagt, alles wird gut.
Ich bin Natalia Juselewitsch und ihr hört Mein Mensch, Begegnungen, die das Leben verändern. Heute Katrin und die Magie der Taschentuchtulpe. Durch diesen Moment in der Kinderklinik wird Katrin entdecken, dass in ihrem Leben der Humor, die Leichtigkeit, das Spielerische viel zu kurz gekommen sind. Und wie sie selbst Menschen damit Zuversicht geben kann. Schon als Kind muss sie viel Verantwortung übernehmen. Wie viel, das ahnt außerhalb der Familie kaum jemand.
Ich war ganz still, ich war zurückgezogen, ich war total brav. Im Kindergarten war ich Katrinchen, das fleißige Bienchen.
Am wohlsten fühlt sie sich, wenn sie etwas für andere tun kann.
Das war sehr früh da. Es musste auch sehr früh da sein. Es hat sich so entwickelt. Und im Kindergarten war ich schon das kleine Mädchen, was auch gern den Erziehertanten geholfen hat, den Tisch gedeckt hat. Ja, immer irgendwo hilfsbereit war.
Katrin ist ein Einzelkind. Ihren Vater lernt sie nie kennen. Ihre Mutter ist, seit sie denken kann, schwer krank. Sie hat einen Hirntumor. Und es gibt Phasen, wo es ihr gesundheitlich so schlecht geht, dass Katrin Verantwortung übernehmen muss, die für ein Kind eigentlich viel zu groß ist.
Ich war 6, 7 Jahre alt und habe im Endeffekt gekocht, habe sie gepflegt, habe Tee gekocht. Weißt du, das sind so Sachen, die machen ja was. Aber sowas versteht man nicht als Kind.
Welche Eigenschaften haben eure Eltern euch mitgegeben? Vielleicht einen Sinn für Gerechtigkeit oder Empathie? Katrins Mutter ist eine Kämpferin. Durch sie lernt Katrin durchzuhalten, auch in schwierigen Phasen.
Also was ich definitiv von ihr habe, auch wenn man hinfällt, aufstehen, Krone richten, weitermachen. Und zwar mit einer positiven Einstellung. Und anderen Menschen Mut zu machen, weil das konnte sie auch wunderbar.
Aber irgendwann kommt der Tag, an dem ihre Mutter nicht mehr aufsteht, die Krone richtet und weitermacht. Da ist Katrin 11.
Das Schöne oder das Starke, was ich jetzt im Nachhinein als Erwachsene auch so betrachte, sie selber hat es gespürt. Sie war kurz vor ihrer 8. OP und hat sich entlassen lassen. Und hat gesagt, sie möchte bitte vor der OP noch eine Nacht zu Hause verbringen. Und diese Nacht haben wir zusammen verbracht.
Im Haus der Großeltern.
Sie hat ganz viel erzählt, was ich im Nachgang sehr, sehr traurig finde, dass ich da vieles schon vergessen habe und nur so prägnante Sätze geblieben sind, was sie mir so auf den Weg geben wollte fürs Leben. Und woran ich mich aber erinnern kann, und das ist wie eingebrannt, ist das Körperliche. Also sie saß in der Ecke auf dem Küchenstuhl, der eigentlich völlig unbequem war. Ich auf ihrem Schoß und sie hat mich einfach nur gehalten. Also dass das am nächsten Tag passieren würde, auf gar keinen Fall habe ich das gespürt. Ich habe gedacht, es geht jetzt so weiter, wie es schon immer war. Krankenhaus, OP, Mama nach Hause. Krankenhaus, OP, Mama nach Hause.
Am Morgen dann der Schock. Die Mutter reagiert nicht mehr. Vermutlich ein Hirnschlag. Ein Krankenwagen wird gerufen.
Und dann stand ich am Fenster und habe auf diesen Krankenwagen runtergeschaut. Und dann wusste ich es, weil er ist nicht weggefahren.
Es gibt ein Bild von ihrer Mutter, das sich bei Katrin bis heute tief eingebrannt hat.
Das ist eigentlich nur ein Satz und ein Bild, was ich mein Lebtag aber in meinem Herzen trage. Und zwar, das war fast gegen Ende ihres Lebens. Da war sie wieder mal im Krankenhaus und ich hatte sie besucht. Und für mich waren diese Krankenhaussituationen immer ganz furchtbar. Dieser Geruch, diese ganzen Gerätschaften und auch immer dieser Gedanke, wenn ich gehe, sehe ich sie nochmal. Ja, und was sie sich aber nie hat nehmen lassen, wenn ich gegangen bin, ist sie auf den Balkon gekommen und hat aus dem zweiten Stock gewunken. Und an diesem Tag hat sie mir noch hinterhergerufen, alles wird gut.
Dass sie jetzt darüber so erzählen kann, ist nicht nur für unseren Podcast ein Geschenk, sondern auch für sie selbst, sagt Katrin.
Weil das hat erst im Erwachsenenalter funktioniert. Bis dahin hatte ich das in mir eingeschlossen und habe auch da niemanden rangelassen.
Und diese große Veränderung hat auch mit dem Moment zu tun, den sie viele Jahre später in der Ulmer Kinderklinik erlebt. Ein Jahr nach dem Tod von Katrins Mutter stirbt auch ihr Großvater, zu dem sie ein liebevolles Verhältnis hat. Katrin kommt für eine Zeit lang ins Kinderheim. Katrin fühlt sich im Heim zwar oft verloren und allein, aber sie findet schnell ihren Platz, im Sport, als Leichtathletin.
Ich habe für die Schule die Medaillen geholt und ich hatte dadurch eine wahnsinnig gute Regelmäßigkeit. Weil wir brauchen es nicht schön zu reden. Es gibt auch bestimmt viele, viele Kinder, die aus dem Kinderheim kommen, wo es nicht funktioniert hat. Und deswegen bin ich sehr dankbar für das noch, wie ich es hatte.
Auch beruflich trifft Katrin ihre erste Wahl.
Das wusste ich tatsächlich schon sehr früh, weil das war in unserer Familie ganz einfach. Meine Urgroßmutter, meine Großmutter, meine Mutter, Gastronomie. Und meine Urgroßmutter, meine Großmutter waren exzellente Köchinnen. Und für mich war durch die Arbeit mit meiner Oma in der Küche relativ schnell klar, dass ich Koch werden möchte.
Katrin macht ihre Ausbildung zur Köchin und verliebt sich auch zum ersten Mal. Als ihre erste Tochter geboren wird, ist sie erst 17. Die Beziehung zum Vater hält nicht lange, aber sie ist glücklich über ihr Kind.
Im Nachhinein weiß ich schon, warum ich das gemacht habe. Ich hatte ja keine Familie und habe gedacht, ich baue mir selber eine.
Die nächsten Jahre sind intensiv. Viel Arbeit, viel Verantwortung und immer wieder die Frage, wie es beruflich und privat weitergeht. Sie macht noch eine zweite Ausbildung zur Hotelfachfrau und landet schließlich in der Nachtgastronomie an der Bar.
Du hast alle Schichten von den Menschen. Da sitzt der Bauarbeiter neben dem Rechtsanwalt, die Reinigungskraft neben dem Orthopäden. Was ich erleben durfte, was ich für Gespräche geführt habe, dadurch habe ich sehr, sehr viel über Menschen gelernt und vor allen Dingen gibt es den Apothekerschrank nicht mehr. Also ich packe Menschen nicht in Schubladen.
Ein paar Jahre später betreibt Katrin sogar einen kleinen Club, zusammen mit ihrem neuen Partner in Freiburg.
Er war auf ganz normaler Geschäftsreise mit seinem Beruf und ich habe den Laden geführt.
Bis sie mit 30 schwanger mit ihrer zweiten Tochter ist. Da trifft sie die Entscheidung, mit der Gastronomie aufzuhören.
Wo meine mittlere Tochter geboren ist, gab es so einen Moment, wo ich gedacht habe, jetzt bin ich angekommen. Wie wir früher im Kindergarten gespielt haben, Vater, Mutter, Kind. Ne? Wir hatten ein Haus angemietet, weil es war bei ihm immer nicht so sicher, wie lange bleibt man da und da, weil er ja viel in der Welt auch unterwegs war. Aber ich habe irgendwo hab ich gedacht, das ist es jetzt.
Zwischendurch verdient sich Katrin ein bisschen eigenes Geld als Tagesmutter, während ihr Mann als Unternehmensberater weiter viel auf Reisen ist. Die Ehe gerät mehr und mehr ins Wanken.
Ich war letztendlich wie eine alleinerziehende Mutter, die ihm den Rücken freigehalten hat, damit er Karriere machen kann.
Als sie mit ihrem dritten Kind, ihrem Sohn, schwanger ist, hofft sie, dass sich alles beruhigt. Aber es kommt anders. Die Ehe bricht auseinander und Katrin lebt jetzt endgültig getrennt. Genau in dieser super schwierigen Phase kündigt sich der nächste große Einschnitt an. Nicht bei ihr, sondern bei ihrem Sohn.
Als Mama habe ich irgendwann gemerkt, dass er nicht auf seine Füße kommt. normal ab einem gewissen Alter zieht sich ein Kind hoch, versucht sich hinzustellen und das hat er auch gemacht, aber er ist immer wieder abgeknickt. Er hat die Füßchen nicht richtig auf den Boden gekriegt. Und da habe ich gedacht, irgendwas stimmt da nicht, weil alles andere war ja okay. Und ich bin in die Uniklinik gekommen und da hieß es erstmal, naja, Jungs sind ja auch zeitverzögert. Ich sollte das vielleicht auch so sehen. Da habe ich gesagt, Leute, da ist irgendwas.
Ihr Sohn Giuliano ist zu dem Zeitpunkt 2 Jahre alt. Der Arzt macht schließlich ein MRT unter Vollnarkose. Auf das Ergebnis muss sie warten, während ihr Sohn noch schläft. Katrin sitzt draußen allein.
Er war im Zimmer und ich saß draußen auf dem Fußboden im Flur von der Kinderklinik Ulm und wusste ja nicht, was passiert jetzt.
Während sie dort sitzt, kommen alte Erinnerungen zurück. Der Geruch von Krankenhaus, die Operationen ihrer Mutter und die Angst vor Krebs, die sie als Teenager und Erwachsene lange begleitet hat.
In dem Moment sind diese Gedanken natürlich hochgekommen, weil es überspringt ja manchmal auch Generationen und das ist eine lähmende Angst. Also du willst einfach nur noch das Ergebnis haben.
Und dann passiert etwas sehr Überraschendes.
Der Gang war schon recht dunkel, weil es war schon nach 17 Uhr. Der Geruch war mir natürlich bekannt, Krankenhausgeruch. Man hat aus manchen Zimmern Kinderstimmen gehört, bis dann zu diesem Schlürfgeräusch.
Sie schaut auf und sieht einen Mann mit viel zu großen Schuhen. Er kommt direkt auf sie zu. Es ist ein Klinikclown.
Der aber die Nase schon runtergezogen hatte, sie hing am Hals. So. Und er kam weiter und blieb vor mir stehen und setzte sich ohne Worte neben mich. In dieselbe Stellung wie ich, also den Rücken an die Wand, die Beine angewinkelt, weiterhin ohne einen Ton.
Der Fremde greift in die Seitentasche seines Anzugs. In der Erinnerung kommt Katrin diese Geste wie in Zeitlupe vor.
Und hat ein Taschentuch rausgeholt, ein Zellstofftaschentuch.
Ein einfaches Papiertaschentuch. Der Clown dreht das Taschentuch. Einmal, ein zweites Mal. Katrin ist wie gebannt. Alle anderen Gedanken sind wie ausgeknipst. Sie sieht nur, was dieser Mann da mit seinen Händen zaubert. Er faltet und faltet.
Und hat mir daraus eine Tulpe gemacht.
Er überreicht ihr die gefaltete Taschentuchtulpe ohne ein Wort.
Hat dann seine Hand auf meine Hand gelegt, die ja immer noch auf meinem Knie lag. Hat so leicht gewippt und hat gesagt, alles wird gut.
1 Minute vielleicht. Länger ist die Begegnung nicht gewesen, glaubt Katrin. Aber sie hört genau die Worte, die ihre Mutter ihr vom Balkon des Krankenhauses zugerufen hat. Und in diesem Moment ist die Angst weg.
Da ist wie ein Felsbrocken von mir gefallen. Vor allen Dingen hat er denselben Satz zu mir gesagt wie meine Mama. Alles wird gut. Und ich habe ihm das geglaubt. Und ist aufgestanden und ist gegangen. Und ich habe ihm hinterher geschaut und hatte auf einmal 2 Gedanken in meinem Kopf. Alles wird gut und das will ich auch machen. Am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, das Richtige tun. Das war, als wenn mir jemand gesagt hätte, dafür bist du da. Das ist deine Aufgabe.
Katrin bleibt sitzen. Mit einem Stück Stoff, das plötzlich mehr Gewicht hat als die Angst der letzten Stunden. Sie spürt ihr Lächeln noch immer, als wäre es gestern gewesen.
Und ich weiß, wie er davon geschlürft ist, dass das auch in mir noch so ein Schmunzeln erzeugt hat. Und eine tiefe Dankbarkeit, weil er hat es gesehen, was da war. Weißt du, was das Schlimme ist? Dass ich sein Gesicht nicht mehr richtig rekonstruieren kann. Was mir im Nachhinein auch zeigt, dass ich schon in einem sehr großen Tunnel war. Dass ich die Geste wahrgenommen habe, die Hand wahrgenommen habe, die Verbindung, die in dieser kurzen Zeit zwischen uns entstanden ist, wahrgenommen habe. Aber ich könnte dir nicht mal sagen, was er für eine Augenfarbe hatte.
Während all das passiert, schläft ihr Sohn im Krankenhauszimmer. Ein paar Minuten, nachdem der Klinikclown wieder verschwunden ist, bringt das MRT endlich Klarheit.
Das heißt, Hemiparese ist eine Lähmung. Und der Grund dafür war, man hat es dann im Gehirn bei dem MRT gesehen, dass in seinem Motorikzentrum zwei vernarbte Stellen waren.
Entstanden ist das noch während der Schwangerschaft durch eine Entzündung im Gehirn des Fötus. Die Folge für Katrins Sohn, er kann einen Arm und ein Bein kaum bewegen. Die Feinmotorik geht gar nicht.
Was aber das Gute ist und wo wir dann natürlich gleich angesetzt haben, das verdanke ich, glaube ich, auch meiner Mama, ich habe ihn nicht wie krank behandelt.
Er tobt und probiert sich aus, wie andere Kinder auch, macht nur zusätzlich viel Physio- und Ergotherapie und...
Wir sind halt wirklich jedes halbe Jahr nach München in die Spezialorthopädie-Klinik und haben ihm Orthesen bauen lassen, die er auch bis 6., 7. Klasse sowas getragen hat. Also so wie Forrest Gump, musst du dir das vorstellen.
Ihr Sohn Giuliano entwickelt sich in den nächsten Jahren weiterhin richtig gut. Katrin hat trotzdem enorm viel um die Ohren. Neben ihren Aufgaben als dreifache Mutter kocht sie in einer Kindereinrichtung. Die Tulpe aus Taschentuch hebt sie wie einen Schatz in einer Dose auf, zusammen mit Giulianos erstem kleinen T-Shirt.
Im Hinterkopf war das immer ein Thema. Ich habe dann langsam angefangen, auch in der Kindereinrichtung, wenn Fasching war, habe ich mich als Clown verkleidet oder ich bin bei Kindergeburtstagen aufgetreten. Wenn ich da jetzt zurückdenke, graust es mir und mir stellst die Nackenhaare hoch, weil das eigentlich mit dem Clown gar nichts zu tun hatte.
Clown sein ist gar nicht so einfach, sondern das muss man richtig lernen. Und als die Kinder selbstständig genug sind, ist es endlich soweit.
Wenn die Kinder zu klein sind, geht sowas nicht. Das ist eine berufsbegleitende Ausbildung. Du bist halt einmal im Monat zwischen 4 und 3 Tagen weg, je nachdem.
2 Jahre dauert die Ausbildung und Katrin bekommt einen Platz an der Tamala Clown Akademie in Konstanz. Hier begreift sie allmählich, was ein Clown wirklich ist.
Also, vor meiner Ausbildung habe ich gedacht, so wie es viele wahrscheinlich denken, man zieht sich eine rote Nase auf, man verkleidet sich und ist lustig. Das ist es nicht. Die Philosophie eines Clowns, das Wesen eines Clowns, das Herz eines Clowns ist deswegen etwas ganz Besonderes, weil er nur ein guter Clown sein kann, wenn er mit seinen ehrlichen Gefühlen arbeitet. Er lässt von sich ganz viel raus, auch ohne Töne, um das Gegenüber zu erreichen.
Ehrlich gesagt habe ich mich bis jetzt nie wirklich mit Clownerie beschäftigt. Vielleicht geht euch das ja auch so. Ich dachte immer, es geht mehr um akrobatische Skills und eine lustige, gute Show. Durch Katrin verstehe ich jetzt auch das Bild vom lachenden und weinenden Clown besser.
Und warum kann der Clown die Menschen so gut verstehen? Weil er selber durch diese Schicksale gegangen ist. Ich verstehe den Clown, weil der traurige Clown ja in mir drin ist. Und ich verstehe das Gegenüber, weil ich verschiedene Schmerzlichkeiten nachempfinden kann. Und dadurch verstehe ich sie, weil ich sie selbst erlebt habe.
Die Ausbildung ist intensiv. Nicht wegen der Technik, sondern wegen dem, was sie in ihr auslöst. Denn um ein guter Clown zu sein, muss sie an die eigenen Abgründe ran. An die Wut, an die Trauer, an die alten Geschichten.
Man muss an seine Psyche ran, ne? Weil du musst natürlich psychisch komplett stabil sein. Das heißt, viele, viele Dinge, die ich als Kind und als Jugendliche erlebt habe, sind da erst aufgeräumt worden.
Katrin verändert sich mit der Ausbildung. Sie fängt an, alleine spazieren zu gehen, lernt Ukulele und beginnt mit Yoga. Und sie will ihre Erlebnisse aus der Clown-Akademie teilen, mit Familie, mit Freunden. Doch die Reaktionen ihres Umfelds sind gemischt.
Was man in so einer Ausbildung erlebt, können Menschen von außen fast nicht mehr ertragen, sag ich mal, wie du dich dann auch veränderst, was du denkst, was du fühlst, was du sagst. Weil ich war auf einmal so in dieser Welt drinne, war so euphorisch. Ich habe mich ja nur noch mit dem Thema beschäftigt, weißt du. Und das kann, glaube ich, für Außenstehende anstrengend sein.
Zwischendurch hat Katrin auch selbst Zweifel, ob sie so spät mit Mitte 40 noch einen ganz neuen Beruf lernen kann. Und ob sie wirklich das Zeug zum Clown hat. Aber der Satz ihrer Mutter und des Clowns in der Ulmer Kinderklinik kommt ihr immer wieder in den Kopf. Alles wird gut. Und sie macht weiter und taucht noch tiefer ein in die Philosophie des Clowns.
Ich bin keine Clownin, ich bin ein Clown. Weil ich glaube, ein Clown kann man gar nicht gendern. Ein Clown ist ein emotionales Wesen.
Berühmte Künstler wie Oleg Popow werden für sie zu Leitfiguren.
Ich habe ja noch das große Glück, in der ehemaligen DDR war der russische Staatszirkus. Das heißt, wir reden hier von Profi-Clowns. Wir reden von einem Oleg Popow, den ich noch live erleben durfte.
Also damals, als sie noch ein Kind war.
Der Kreis hat sich geschlossen. Warum bin ich damals als Kind in den Zirkus? Viele Kinder haben Angst vorm Clown. Ich habe mich mit dem Clown immer verbunden gefühlt.
Katrin hätte sich gerne bei dem Klinik-Clown bedankt und ihm erzählt, was für ein wichtiger Mensch er für sie war und was er mit seiner Tulpe alles ausgelöst hat. Sie sucht ihn, aber sie kann den Mann nicht ausfindig machen. Dafür begreift sie langsam, wer der Clown in ihr ist und dass sie, wie so oft in ihrem Leben, es ganz oder gar nicht machen will.
Ich habe im September die Ausbildung beendet, die Prüfung gehabt. Dann hatte ich 2 Monate später den Tag, ich bin morgens aufgestanden, bin ins Geschäft gefahren, weil zu dem Zeitpunkt habe ich ja in dieser Kindereinrichtung gearbeitet, habe fristlos gekündigt und ab dem Tag war ich Clown. Und dann musste ich musste gucken, wie mache ich das jetzt, weil ich habe einen Schritt gewagt. Ich bin nicht nur ins kalte Wasser gesprungen, ich glaube, ich bin in einen großen Tümpel mit Eiswürfeln gesprungen. Weil selbstständig sein auf einmal im künstlerischen Bereich, ohne dass du weißt, wie machst du das jetzt?
Sie hat da diese Idee. Sie will dahin, wo man Clowns eher nicht vermutet. In Altenheime, auf Palliativstationen und in Hospize.
Vor 10 Jahren war kein Clown auf einer Palliativstation oder in einem Hospiz für Erwachsene. Das konnte man sich gar nicht vorstellen. Weil wenn man sagt, man geht als Clown in so eine Einrichtung, hat jeder den Kinderclown vor sich. Und der gehört da nicht hin, absolut nicht, sondern das ist nochmal ein anderer Clown, ein tieferer Clown, ein Begegnungsclown.
Katrin gründet den Verein Gute Clowns und peu à peu entsteht eine eigene Clownfigur, Liesel. Ein Wesen, das mit der Ausbildung an der Akademie nicht viel zu tun hat. Sie ist frech, laut, neugierig und grenzüberschreitend, um Herzen zu erreichen. Bald findet sie auch eine Spielpartnerin, Hanna Münch, als Lotti.
Ich bin Liesel Soda, ich bin ja nur Soda und Hanna ist Lotti Auda.
Die beiden Clowns erscheinen nicht in quietschbunter Kleidung, wie man sich das erstmal vorstellt. Aber die rote Nase, die tragen sie. Und dazu weiße Spitzenblusen, schwarze Hosen mit Hosenträgern und eine Melone auf dem Kopf.
Wir wollten dich mal in deinen Gemächern besuchen.
Ja.
Um zu gucken, ob da nicht ein Liebhaber unterm Bett ist.
Oh. Aber
ich drück's gern so aus. Wir klopfen mit der Nase an das Herz vom Gegenüber und bitten um Eintritt.
Warte, die Friseur sitzt bei mir. Ja. Wind auf dem Kissen, die Frisur sitzt. Geil.
3 Meter.
Und da können einfach Momente und Situationen entstehen, wo der Clown auch mal beiseite tritt. Also wo auch der Mensch mit rauskommt. Weil der wahre Clown, der spielt ja nicht, sondern der fühlt. Und das, was er fühlt, übertreibt er. Dadurch wird er lustig.
Alles ist improvisiert, wenn die beiden Frauen zwischen den Betten spielen. Und Katrin merkt immer wieder, wie viel ein Clown bewirken kann und wie sehr Menschen nach einem kurzen Moment der Leichtigkeit hungern. Manchmal begreift einer der beiden Clowns eine Situation schneller und findet den ersten Zugang, während der andere erstmal den Raum hält und nur beobachtet.
Also ein Beispiel, ich bin in ein Palliativzimmer reingekommen, im Bett lag eine Dame in meinem Alter ungefähr. Und neben dem Bett standen ihre 2 erwachsenen Töchter. Schwarz angezogen, schon leicht in gebückter Haltung und schauten auf ihr Bett. Und ich habe dann auf die Mama geschaut, habe die erwachsenen Töchter angeschaut, wieder auf die Mama geschaut, wieder auf die Töchter geschaut und habe gesagt, Entschuldigung, sie lebt noch. Und natürlich, da ist erstmal so ein, ne, wenn man das erzählt, weil das kannst du doch nicht machen. Aber was glaubst du, was passiert ist? Die Frau hat im Bett gelegen, hat gelacht und noch was viel Wichtigeres ist passiert. Sie hat ausgeatmet, also so richtig, Dankeschön. Weil sie selber diese erdrückende Positionssituation gar nicht mehr aushalten konnte. Aber natürlich wird sie sich hüten, ihren Mädchen sowas zu sagen. Und so konnte der Clown eine Brücke bauen. Und ich habe dann die zwei großen Mädchen in den Arm genommen, habe ihnen zugeflüstert, genießt jede Sekunde, noch ist sie da.
Nur einmal hat Katrin als Clown vor einer Tür gestanden und gezögert.
Da hat eine Schwester gesagt, da drüben sind die Zimmer mit der Chemotherapie. Wollt ihr da mal rein? Und da stehe ich, habe ich kurz auf dem Gang gestanden und hatte einen riesigen Kloß im Hals. Wir wissen alle, was Chemotherapie bedeutet. Meine Geschichte hast du jetzt gehört. Da wusste ich erstmal nicht, boah, packe ich das? Was hat Liesel gemacht? Liesel hat ihren Koffer genommen und ist da reingeprescht. Ich bin wirklich in einem Tempo in dieses Zimmer rein, habe den Koffer in die Mitte gestellt, habe gesagt, so, jetzt bin ich da. Und dann habe ich diesen Zapfanlagen, wie ich sie heute so liebevoll nenne, verschiedene Genders gegeben. Also es war das Zapfhuhn, die Zapfhenne, das Zapfküken. Und schon bei der dritten Aussage haben die ersten gelacht und das Eis war gebrochen.
9 Jahre arbeitet Katrin inzwischen als Clown. Mittlerweile gibt es in ihrem Verein 9 Begegnungsclowns, die mit fast 40 Einrichtungen zusammenarbeiten. Und die Nachfrage ist groß.
Wir brauchen Nachwuchs, wir suchen Nachwuchs, wir haben Fachkräftemangel. Also ich habe Einrichtungen in der Warteschleife, weil wir im Moment gar nicht alles abdecken können.
Wenn man Katrin heute fragt, wann und wo der Sinn ihres Lebens wirklich begonnen hat, dann sagt sie, in diesem Flur in der Kinderklinik, als sie nicht wusste, wie es weitergehen soll. In dem Moment, als sich dieser Mann zu ihr gesetzt und ihr eine Tulpe aus einem Taschentuch überreicht hat. Und Katrins Sohn, wie geht's ihm heute?
Wenn er jetzt nicht ganz schnell rennt und der linke Fuß noch nach oben kommt, sieht man es fast nicht mehr. Also er wackelt ein bisschen, so hüftemäßig oder so. Aber er ist jetzt 1,96, trainiert gerade für den Triathlon und alles ist gut.
Na klar, haben doch ihre Mutter und der Clown schon damals gesagt. Alles wird gut. Das war Mein Mensch. Heute Katrin und die Magie der Taschentuchtulpe. Autorin dieser Folge Nathalie Putsche. Bis Ende Juni gibt's jetzt jeden Mittwoch eine neue Folge. Wenn euch die Mein-Mensch-Geschichten gefallen, dann teilt sie doch super gerne auch mit euren Freunden oder Leuten, die auch gerne Geschichten aus dem wahren Leben hören. Ihr findet noch viele weitere Folgen in ARD Sounds. Ich bin Natalia Juselewitsch. Mein Mensch ist eine Produktion von SWR Kultur. Gibt es in eurem Leben vielleicht auch so einen Menschen, ohne den euer Weg eine ganz andere Richtung genommen hätte? Jemand, der im entscheidenden Moment die richtigen Worte gefunden hat, von dem ihr euch gesehen gefühlt habt oder der euch die Augen geöffnet hat? Dann schreibt uns eine Mail an meinmensch@swr.de. Wir melden uns bei euch, wenn eure Geschichte passt. In der nächsten Folge: Funktionieren, nicht fühlen. Das hat Oliver als Soldat bei seinen Auslandseinsätzen gelernt. Aber Jahre später bricht er plötzlich zusammen. Diagnose: posttraumatische Belastungsstörung. Nur mit der Hilfe eines ganz besonderen Menschen findet Oliver einen Weg zurück. Zu sich selbst und zu seinen Gefühlen. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp, wenn ihr Lust habt, in packende Stories aus der Weltliteratur einzutauchen. Belletristische Highlights, wegweisende Gegenwartsromane und Klassiker von morgen findet ihr in ARD Sounds, opulent inszeniert in dem Podcast Große Geschichten. Den Link dazu gibt's in den Shownotes.